Ja, ich möchte weiterhin mit dieser Predigtreihe fortsetzen mit unserem Herz. Und dieses Mal geht es darum, dass wir Gott die Ehre geben dürfen und Demut. Und wiederum als Bibelvers am Anfang, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Demut ist schon ein Thema, wo man sagt, naja, ich bin sehr demütig und stolz darauf, ja. Geht nicht. Jedes Mal, wo man anfängt, auch Beispiele von Demut zu bringen, dann merkt man, wie der Stolz da irgendwie sich präsentiert dabei. Corrie ten Boom sagte einmal, wenn ich einen Blumenstrauß geschenkt bekomme, dann bedanke ich mich dafür und reiche die Blumen weiter an Jesus. Fand ich sehr, sehr schön. Denn vieles, was wir auch Gutes tun, bekommen wir auch manchmal Lob oder Dank dafür. Und wir können natürlich da stehen und sagen, oh, bin ich nicht toll, ich bin ein super toller Christ. Oder wir sagen, danke Jesus, dass du hier auch dadurch geehrt wirst. Und darum geht es für mich heute Morgen, dass wir lernen auch mit Dank, dass wir lernen auch mit diesem Demut besser umzugehen als bisher. Denn wir Christen, wir glauben, dass alles, was wir haben, also unsere Talenten, alles, was wir können, alle unsere Leistungen, alles Durchhalten, im Grunde nur eine Gabe Gottes ist. Das ist ein Geschenk. Wir sind nur Verwalter. Gott gibt uns das. Was wir tun können, was wir leisten können, auch sogar was wir durchhalten können, ist ein Geschenk Gottes. Jakobus 1, Vers 17 sagt, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechselt bei ihm Licht und Finsternis. Gott gibt uns Gutes. Und wenn wir was Gutes tun können, dann nur daraus, dass Gott in uns etwas hineingelegt hat. Weil Gott in uns etwas gab, was wir weitergeben können. Josef 8, ab Vers 17 steht, wenn diese Gute nun kommt, sag nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft. Es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euer Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorvätern geschlossen hat und der heute auch für euch gilt. Auch das, was wir ansammeln an Reichtümer, ob es Geld ist oder Besitztümer, die wir haben, ist eigentlich wiederum nur ein Geschenk Gottes. Wir sind Verwalter von dem, was Gott uns gibt. Und wir besitzen im Grunde gar nichts, sondern wir dürfen es nur im Auftrag Gottes vertreuen und auch betreuen für ihn. Wir kommen jetzt vor der Olympiade und gerade im Sommer 2012 war auch in London Olympiade und da gab es für mich ein gutes Beispiel für Demut. Gabby Douglas, sie ist auch US-Kunstturnerin, hat 2 Goldmedaillen gewonnen. In einem Interview sagte sie, vor Millionen von Menschen, eine Olympiasiegerin zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl. Ich gebe Gott alle Ehre. Das ist eine Art Win-Win-Situation. Die Ehre steigt auf ihn zu und der Segen fällt herab auf mich. Alles in mir soll Gott preisen, auf dass ich niemals vergesse, was er mir Gutes getan hat. Die Gefahr wäre natürlich groß, nach 2 Goldmedaillen dazustehen und sagen, guck mal, was ich geleistet habe, wie ich hart trainiert habe, wie ich Opfer gebracht habe, wie ich in ich und ich. Aber stattdessen sagt sie, die Ehre steigt zu ihm auf, zu Gott, mein Vater. Und diesen Segen fällt herab auf mich. Alles in mir soll Gott preisen. Matthäus 5, Vers 14 sagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einem Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allem im Haus Licht gibt. Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure gute Taten sehen und euer Vater im Himmel dafür loben. Nun, wo haben die Leute diese Wochen deine guten Taten gesehen? und vielleicht Gott sogar dafür gelobt? Oder haben sie doch dich eher dafür gelobt? Vielleicht haben wir den Ruhm dafür bekommen. Nun, das ist schwierig, nicht wahr? Wie ist es auf der Arbeit? Man arbeitet, der Chef sagt, gut gemacht. Und jetzt sollen wir sagen, nee, das war eigentlich Jesus? Schwierig. Was tun wir und auch aus welcher Motivation tun wir etwas? Jesus sagt hier, dass wir unsere guten Taten, dass die Menschen unsere guten Taten sehen sollen und euer Vater im Himmel dafür loben. Nun, gute Taten sind nicht unbedingt eine Gegenleistung, den wir für unseren Lohn auf der Arbeit bekommen. Guten Taten heißt nicht, dass ich da mein Soll auf der Arbeit leiste und Geld dafür auch noch bekomme und dadurch soll Gott der Herr eine besondere Lob bekommen. Guten Taten bedeuten im Grunde etwas Gutes zu tun, ohne etwas dafür zu erwarten. Ohne etwas zu erwarten, tue ich was Gutes. Ohne Hintergedanke, ohne dieses im Kopf auszurechnen, was kriege ich später dafür, sondern Gutes zu tun, einfach so. Wo haben wir in dieser Woche einfach Gutes getan, einfach so? Nicht, weil jemand uns danach gefragt hat, nicht, weil jemand das von uns erwartet hat, einfach, weil unser Herz froh war, weil wir die Liebe Gottes gespürt, erlebt haben und das weitergeben wollten, weil wir voll waren davon, weil unser Licht leuchtete in dieser Welt hinaus. Es gibt ein paar Fragen, die ich uns stellen möchte, vielleicht ein paar unangenehme Fragen. Und eine wichtigste Frage, die wir uns bei jeder Entscheidung stellen sollten, ist, bringt das, was ich tue, Gott die Ehre? Bringt das, was ich hier tue, Gott die Ehre? Wir haben vor 2 Wochen in unserer Baptistengemeinde ein Seminar zum Thema Vergebung gehabt. Und wir haben erzählt von einer gelungenen Vergebung und wir haben auch erzählen dürfen von einer noch nicht gelösten Konfliktsituation. Und eine Frage da drin, Frage 4, war, willst du so, dass es bleibt? Und natürlich jeder sagt, nö, ich möchte nicht in diesen Konfliktsituationen eigentlich beharren. Und dann war die nächste Frage, und was wirst du tun, um das zu ändern? Ja, also, was tust du, um auch Gott die Ehre zu geben? Meine Frau und ich, wir haben diese Woche ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gehabt. Ich habe mein Auto in der Werkstatt gegeben. Ich habe gefragt, ob ich ihr Auto haben darf. Sie sagte ja, ich wollte es haben. Sie hat verstanden, dass sie mich hinfährt und den Wagen an dem Tag haben darf. Ich habe verstanden, dass ich den Wagen den ganzen Tag haben darf. Und da war Kommunikationsprobleme. Im Grunde von dem Lied habe ich dann gesagt, dann halt eben nicht, dann laufe ich. Und ich bin 80 Minuten durch die Gegend gelaufen, weil ich keinen Wagen hatte und weil mein Stolz sagte, ich will mich nicht fahren lassen. So, was macht man nun? Bleibt man in dieser Verhaltenssituation? Bleibt man sauer aufeinander? Und einen Tag lang war ich schon ein bisschen stinkig. Und dann kam diese blöde Frage im Kopf, ungelöster Konflikt, willst du, dass es so bleibt? Nö. Was wirst du tun? Bedeutet, dass ich auch einen Schritt auf meine Frau zumachen dürfte. Natürlich, ich hätte warten können, bis sie den ersten Schritt tut. Vielleicht hätte ich noch bis heute gewartet. Vielleicht hat sie gesagt, der blöde Jason, der hat alles verstanden, ich habe nichts verkehrt gemacht. Also, ich musste aus meiner Perspektive diesen ersten Schritt machen. Und ich glaube, dass Gott da bei mir wenigstens am Wirken ist. Dass ich merke, auch wenn ich glaube, im Recht zu sein, dass ich sage, okay, ich möchte diesen ersten Schritt auch machen. Nun, bei mir hat es mehr als 24 Stunden gedauert, bis ich bereit war, den ersten Schritt zu machen, aber immerhin. Vielleicht hätte es früher viel, viel länger gedauert. Aber tue ich mit dem, was ich erlebe, mit dem, wo ich entscheide, auch gebe ich damit Gott die Ehre? Indem ich in Unversöhnlichkeit bleibe, auf keinen Fall. Also die Menschen werden nicht die guten Werke sehen, wenn ich im Streit mit meiner Frau lebe. Guck mal, genau wie bei uns. Ja, also das ist nicht Gott die Ehre geben, das ist nicht Licht leuchten lassen, das sind keine guten Werke, wenn ich überlege, wie kann ich es heimzahlen, was kann ich denn da tun, wie kann ich Rache üben, das ist nicht von Gott. Und da muss man überlegen, wo gibt man Gott die Ehre? Ist Gott geehrt, wenn ich so oder so handle? Das dürfen wir in jeder verschiedenen Situation fragen. Wenn wir draußen einkaufen, wenn wir auf unserem Arbeitsplatz sind, wenn wir mit unseren Nachbarn reden, wenn wir etwas tun, wo wir merken, das könnte oder sollte jemand anders ärgern, ist Gott geehrt, wenn ich so oder so handle? Nun, das ist viel mehr als nur zu fragen nach richtig und nach falsch. Ja, wir sehen die ganze Welt häufig schwarz-weiß. Nach dem Gesetz ist das richtig. Aber ist das auch richtig in Gottes Augen? Gehen wir mit Menschen, die schwach sind, gnädig um? Gehen mit Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, barmherzig um? Lassen wir wirklich erleben mit unserem Leben, dass es Gnade und Freundlichkeit und Güte gibt? Oder beharren wir auf unser Recht und sagen, so ist das? Dieses Beharren auf ein eigenes Recht ist im Grunde eine andere Art von Stolz. Stolz sagt, ich will mein Recht haben jetzt. Anstatt demütig zu sein, zu sagen, ich verzichte sogar auf meinem Recht. Philipper 2, Vers 5. Jesus als unser Vorbild hat sich selbst erniedrigt, damit Gott ihn erhöht. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde ein Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an, wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Damit hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Jesus pochte nicht auf sein Recht. Jesus gab seine Rechte auf und sagte, ich komme, um zu dienen. Ich komme, um diesen Menschen zu helfen. Ich komme, um zu sagen, nicht was ich will, sondern was der Vater will, soll geschehen. Es gibt einen Mann, Malcolm Muggeridge. Klingt ein Netten, nicht wahr? Malcolm Muggeridge. Kennt ihr jemanden? Engländer. Sehr gut, genau. Aus Engländer sagt man. Genau, wir haben einen Engländer unter uns und deshalb kennt er. Sehr, sehr gut. Engländer, Autor, Journalist, ehemaliger Agnostiker. Das heißt, er hat früher auch gesagt, im Christentum ist ein Haufen Müll. Er hat wirklich öffentlich immer wieder dagegen gewettert, bis er in den 60er Jahren zum Glauben an Jesus Christus kommt. Kennt irgendjemand vielleicht Mutter Teresa? Das ist der Mann, der Mutter Teresa entdeckt hat und publik gemacht hat. Es gibt Nonnen auf der ganzen Welt, die leprakranken Menschen pflegen. Aber wir kennen Mutter Teresa. Das war dieser Mann, Malcolm Muggeridge. Und er hat so ein bisschen ein Gedicht mal formuliert. Er sagte, wie blicken wir zurück auf unsere Geschichte und was sehen wir? Er schrieb, Königreiche kommen und Königreiche gehen. Reichtümer angehäuft und Reichtümer verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einem verrückten Österreicher zugehört, der in der ganzen Welt ein tausendjähriges Reich angekündigt. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte, wenn er an die Macht kommt. Ich traf einen mörderischen Mann im Kreml, der von den intellektuellen Eliten als Weiser aus Salomo bezeichnet wurde. Alles in einem Leben, alles weg, verflogen dem Wind. England ist heute nicht mehr als Teil einer kleinen Insel an der Küste Europas. Hitler und Mussolini tot, ihre Namen sind heute Schimpfwörter. Stalin ein verbotener Name in dem Regime, das er half aufzubauen. Alles in einem Leben, alles in einem Leben aus und vorbei. Hinter dem Schein dieser selbsternannten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, in der und durch welche die Menschheit immer noch Grund zur Hoffnung hat. Die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihm als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Schau mal nochmal auf unser eigenes Leben, diese großen Ereignisse, wo wir dachten, da kommen wir vielleicht nicht durch. Schau mal auf das, was hoch stieg in diese Welt und wieder runterfiel. Schau mal die ganze 2000 Jahre die Geschichte der Menschheit auch an. Die Königreiche tatsächlich kamen und gingen. Und was blieb? Seine Gemeinde, die Kirche, Jesus, die Christen. Das ist das, wenn wir zurückschauen auf die Geschichte, was so prägsam ist. Sogar unsere Zeitrechnung, vor Christus, nach Christus. Jedes Tag, wenn wir unser Datum sagen, verkündigen wir, in welchem Jahr unser Herr geboren wurde. Es gab und gibt viele Männer, die versucht haben, Gott zu sein. Aber es gibt nur einen wahren Gott, der willig war, sich selbst zu erniedrigen und ein Mensch wurde. Das ist Demut. Nicht wir stellen uns groß auf, sondern der große Gott kam zu uns herunter. Was bedeutet bei Jesus Selbstverherrlichung? Johannes 21 sagt, ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihm auf, folge mir nach. Nach dieser Prophezeiung, nach dieser Ankündigung, sagt Jesus, folge mir trotzdem nach. Bist du bereit, diesen Weg der Demut zu gehen? Johannes 12, Abvers 23, Jesus sagte zu ihnen, die Stunde ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn gerühmt und geehrt werden. Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnen Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wenn man das Leben von Jesus sieht, betrachtet, dann merkt man, wie alles auf den Kopf gestellt wird. Erfolg bei Jesus ist, Opfer zu bringen, zu geben. Geben ist seliger als nehmen. Siegen ist, für Jesus zu sterben am Kreuz. Herausragen ist es, für Jesus zu dienen, die Fußwaschung. Ruhm für Jesus ist es, im Stillen zu lieben, zu beten. Erhabensein ist Demut, Verherrlichung ist sogar manchmal am deutlichsten zu erkennen in Leid. Ein letztes Beispiel von meinem Mann, der polnische Jude Janosch Korskask in Jerusalem. Im Holocaust-Museum ist ein Denkmal für ihn gewidmet. Er war ein bekannter Erzieher oder Autor pädagogischer Bücher. Und im Zweiten Weltkrieg kümmerte er sich in einem jüdischen Waisenhaus in Warschau um diese Waisen. Und er war sehr bekannt und damit für die Nazis erstmal zu wichtig, um irgendwie wegzumachen. Zu beseitigen. Sie boten ihm an, auszureisen, um sein Leben zu retten. Und viele Juden damals haben auch, die wichtig waren, die berühmt waren, haben auch Gebrauch gemacht von diesen Möglichkeiten der Vereinigten Staaten und so an, so weiter dann auszureisen. Er entschied sich, bei den Kindern zu bleiben. Und alle diese Kinder und er selbst wurde auch in Treblinka auch ermordet. Indem er bei diesen Kindern blieb, konnte er im Grunde kein einziges Kind retten. Aber er konnte diese Kinder davor bewahren, alleine zu sterben. Anstatt seine eigene Haut zu retten, teilte er den Tod mit diesen Kindern. Und genau das hat Gott in Jesus Christus mit und für uns getan. Er kam auf diese Erde, stellvertretend für uns zu sterben. Er wurde in seinem Tod und Sterben verherrlicht. Wie verherrlichen wir Gott? Wie geben wir Gott die Ehre? Manchmal in unserem körperlichen Tod. Hans-Joachim Eckstein sagte, Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunden tot. Finde ich schön. Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunden tot. Denn wir wissen, es geht weiter bei Gott in der Ewigkeit. Viele Menschen, die sterben, Rolf haben wir es miterlebt, haben dieses Frieden. Und auch als ich euch besucht habe, wurde ich nach Hause gegangen als der Gesegnete. Und wie oft habe ich das persönlich erlebt, dass Menschen in diesem Frieden einfach nach Hause, nach Heim gehen können, weil sie wissen, dass sie getragen sind in Jesus. Manche von uns müssen dem Streben nach Luxus, nach Komfort sterben. Was ist unser Ziel? Schätze hier auf Himmel zu, anzuhäufen oder im Himmel? Manche von uns müssen den Tod, eine Sünde, eine schlechte Angewohnheit sterben. Etwas, was uns festhält, etwas, was uns abhält von Gott. Ich muss den Kreuz jeden Tag aufnehmen. Mein eigenes Ich muss sterben. Und vielleicht muss auch eine Sünde, eine schlechte Angewohnheit auch bei uns sterben. Manche von uns müssen dem Glauben absterben, ein besserer Mensch zu sein. Philipper 2, Vers 4 sagt, denkt nicht an eure eigene Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Nicht ich bin besser, ich hab's, sondern geben. Den anderen im Auge zu haben, auch dem Wohl. Und vielleicht muss sogar der Tod eines Traumes das bedeuten. Etwas, was du nachjagst. Dein Wunsch, dein Wille, deine Vorstellung, wie es sein soll. Auch vielleicht das musst du abgeben. Und bei Gott sagen, Herr, an dein Altar lege ich das. Und sage, dein Wille so geschehen, Herr, nicht mein. Ein paar praktische Tipps am Ende, um eine ehrliche Demut auch in unser Leben zu kultivieren, also zu pflegen. Erstens, tu gute Dinge im Geheim, wo niemand das wissen muss. Also für mich als Pastor ist es immer schwierig. Ich kann jemanden hingehen und sagen, hier, bitteschön, ein bisschen Geld, hier ein bisschen meine Zeit, hier ein bisschen. Und ich sage, oh, ist das nicht toll, du bist so ein toller Pastor. Und natürlich, mein Herz sagt, ja, ich bin toll. Weil ich diese Anerkennung sofort bekomme. Aber wenn ich etwas im Geheimen tue und ich kein Dank, kein Lob dafür bekomme, dann merke ich, warum ich es tue. Dann tue ich es, um Gott die Ehre zu geben und nicht selbst diese Ehre zu bekommen. Bill Hybels erzählt immer wieder davon, der Pastor einer der größten Gemeinden in den Vereinigten Staaten, wie gut es seinem Herzen tut, diese heimliche Barmherzigkeitsattacken, so nennt er das, auch dann auszuüben. Dass er Leute Gutes tut, ohne dass sie wissen, woher das kommt. Und er merkt, wie gut es seine Seele tut, weil er sich mit Gott darüber freuen kann. Er hat keine Angst, dass jetzt plötzlich, dass er im Rampenlicht steht, dass er diesen Lob dafür bekommt. Sondern die Menschen müssen tatsächlich diese Ehre Gott geben. Wie oft haben wir gehört von Menschen, die gesagt haben, ich habe kein Essen, ich habe nichts mehr, um die Kinder was zu geben. Und plötzlich war ein Korb vor meiner Haustür. Und ich habe kein Geld mehr gehabt. Und ich habe in meinem Briefkasten einen Geldschein gefunden, konnte damit an diesem Tag einkaufen gehen. Oder dieses oder jenes oder was auch immer. Und die Leute haben gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das herkam, aber ich weiß ganz genau, Gott hat meine Gebete erhört. Und dann sitzt man dann da und sagt, danke Gott. Danke Gott, dass ich dir diese Ehre wirklich geben darf, von dir gebraucht zu werden. Denn alles, was ich habe, ist sowieso deins. Warum darf ich das nicht mitteilen? Also um demütig zu bleiben, ist es so wichtig, dass wir gute Werke auch im Geheimen tun. Dass die Leute uns nicht danken können dafür. Ich kenne manche Gemeinden, wo der Kassierer manchmal auch genervt ist, weil man ständig diese Person ihm Umschläge gibt und sagt, gib das jemand anders, aber erzähl bloß nicht, von wem das kommt. Weil wenn man selbst hingeht und sagt, hier, bitteschön, dann weißt du genau, wo es herkam. Aber der Kassenwart sagt, ja, ich habe aber schon 5 Umschläge heute, ich krieg nicht alles verteilt. Dann sage ich, ja, du wirst es schon hinkriegen. weil man halt ihm was Gutes tun möchte, ohne diese Anerkennung selbst zu bekommen. Denn das soll ein Dienst sein an Gott. Zweitens, versuche die Stärke des anderen wahrzunehmen, damit du ihn ermutigen kannst. Wo hast du diese Woche zu jemandem gesagt, hey, gut gemacht? Wo hast du diese Woche gesagt, Mensch, da hast du wirklich Talent, da hast du dich wirklich investiert, da hast du wirklich dich da irgendwie mehr als normal was gemacht? Danke, super. Ich wünsche mir auch, dass in dieser Gemeinde eine gewisse Atmosphäre, eine Kultur des Lobens entsteht. Also ich bin sehr schnell dabei zu sagen, zu laut oder zu lang oder zu dieses. Kritik sind wir schnell. Wo sind wir dabei auch zu sagen, gut gemacht, super, echt wow. Das wäre schön. Drittens, danke Gott auch für deine Schwächen, deine Fehlern, deine unguten Seiten. Lege sie Gott hin und bitte ihn dir auch darin zu helfen. Herr, du siehst, wie ich eine ganze Tat lang auf meine Frau sauer war. Du kennst meinen Dickkopf. Du kennst mein Stolz. Nun Herr, das gebe ich dir. Ehrlich mit Gott zu sein, das erfordert viel Demut. Gott seine Sünden zu bekennen und zu sagen, Herr, hier habe ich meine Schwächen. Hier habe ich meine Fehler. Hier habe ich meine Seiten, die nicht so wunderschön sind. Und vor Gott ehrlich zu sein und sagen, Herr, verändere du mich. Nicht zu verheimlichen, keine fromme Maske aufzusetzen, kein pharisäische, nach außen hin alles wunderschön, weiß und glänzend und innen drin ein Grab voll von Tod, sondern wirklich auch Gott daran Anteil haben lassen. Denn dort, wo Licht hineinkommt, dort entsteht auch Heilung, dort entsteht auch Veränderung, da entsteht auch Reinigung. Aber wir wollen es natürlich verschließen, wir wollen es verheimlichen. Und Demut bedeutet auch zu sagen, Herr, hilf mir. Du siehst mich, du siehst meine Schwächen, du siehst meine unguten Seiten. Und viertens, reflektiere, wenn du Lob bekommst. Reflektiere, wenn du Applaus, Dank, Anerkennung bekommst. Genau wie Corrie ten Boom sagte, Dankeschön für den Blumenstrauß, ich reiche sie weiter an Jesus. Na, Hartmut, happy birthday. Hast du schön gemacht, danke. So, da war der Blumenstrauß schon vorprogrammiert. Wunderschön. Also, können wir wirklich auch diese Lob weitergeben? Oder baden wir uns manchmal in dieses Gefühl, ja, ich bin doch gut. ich habe es gut gemacht. Oder haben wir gelernt, wirklich zu sagen, Herr, danke, aber hier. Ja, danke. Und das ist das, wo wir wirklich auch merken, wenn wir diese Dinge tun, wenn wir heimlich auch Gutes tun, wenn wir den Stärken der anderen wahrnehmen und das zum Ausdruck bringen, wenn wir Gott sogar Einblick haben lassen dürfen an unsere bösen, schlechten, unvollkommenen Seiten, wenn wir den Lob, den wir bekommen, weitergeben können an Gott, dann merken wir, wie unser Herz gesund wird. Wie unser Herz heil wird und wie dieses Gift, was häufig da ist, vom Stolz weniger und weniger Platz bekommt. Das wäre mein Wunsch für uns, dass wir wirklich merken, dass wir Gott die Ehre geben können, weil wir demütig sind. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich bete. Jesus Christus, ich möchte bitten für mein Herz, ich möchte für unser Herz beten, dass du uns hilfst, noch demütiger zu sein. Ich möchte bitten, Herr, dass du mein Herz weiter formst, weiter weich machst. Ich möchte bitten, Herr, dass du ja, uns mehr und mehr zu einer Gemeinde verwandelst, wo Lob und Anerkennung und Gutes einfach normal ist, wo unser Licht, wo unsere guten Taten leuchten, wo wir einander davon auch wirklich Anteil haben können, wo wir nichts erwarten, zurückzubekommen, sondern Gutes einfach zu tun, weil du zuerst uns Gutes getan hast. Danke, Herr, dass du unser Herz siehst. Und ich möchte bitten, verwandel du unser Herz. Mach unser Herz gesund. Und lass uns immer mehr und mehr erkennen, wie viel du uns anvertraut hast und wie viel wir auch weitergeben dürfen. Denn uns gehört gar nichts. Danke, Herr. Amen.